Hallo und willkommen zur neuen Podcast-Folge Do Your Thing, dem Podcast der ING. Ich bin Luisa Höpfner und euer Podcast-Host. Unsere heutigen Gäste sind Lisa und David Lebusa von Sit & Skate. Wie der Name schon verrät, geht's um ja Skaten, allerdings Wheelchair-Skaten, also im Rollstuhl. Herzlich willkommen, ihr zwei. Schön, dass ihr da seid. Lisa und David, ihr seid die Köpfe von Sit & Skate. 2016 habt ihr als Gründer gestartet und nun seid ihr mittlerweile über Hamburgs Grenzen nach Dortmund expandiert und ja bietet Workshops an. Also ein sportliches Programm für Menschen, vor allem Kinder und Jugendliche mit Behinderungen. Ihr sitzt beide im Rollstuhl, aber mit ja ganz unterschiedlichen Backgrounds. Lisa, du hast eine angeborene Querschnittlähmung, bist lange Krücken gelaufen, bis du dich vor einigen Jahren aktiv für den Rollstuhl entschieden hast, weil du gemerkt hast, dass Rollstuhlfahren Spaß macht, mobiler ist und du ja auch skaten kannst damit. David, bei dir ist es so, dass du vor 13 Jahren einen Unfall hattest und du seitdem im Rollstuhl sitzt. Du hast vor deinem Unfall nicht professionell geskatet und den Sport erst danach richtig für dich entdeckt. Wie war das damals? Kannst du uns deine Geschichte ein bisschen näher bringen?
Ja, also ich war vorher eher ein schlechter Skateboarder. Also ich hatte halt vor 13 Jahren einen Unfall, bin tatsächlich beim Versuch, ein Treppengeländer runterzurutschen, abgestürzt in den Treppenschacht, habe mir den Rücken gebrochen und das hat eben zu einer Querschnittlähmung geführt. Und das große Glück dabei war tatsächlich, dass das passiert ist, als gerade die Paralympics im Fernsehen liefen, weswegen ich im Krankenhaus Fernsehen gucken konnte und gesehen habe, Rollstuhlfahren kann echt sportlich sein, kann richtig attraktiv und schnell sein. Und dadurch hatte ich eigentlich relativ schnell so ein positives Verhältnis dazu, dass ich jetzt einen Rollstuhl brauche. Und als ich den dann bekommen habe, hat das auch direkt Spaß gemacht.
Krass, also kamst du gar nicht in dieses Down sozusagen, dass der Unfall passiert ist, sondern hat sich direkt hochgezogen an dem, was du im Fernsehen gesehen hast.
Ja, also auf jeden Fall das schon deutlich einfacher gemacht, wobei ich nicht verschweigen möchte, dass ich natürlich trotzdem damit zu hadern hatte, also dass die Diagnose Querschnittlähmung mich erstmal umgehauen hat, dass ich auch in den ersten Monaten immer wieder auch so mit depressiven Phasen zu tun hatte, also dass ich da schon auch zu knabbern hatte, also das bleibt, glaube ich, nicht aus. Also das ist einfach eine so krasse Veränderung und du weißt nicht so richtig, wie es weitergeht oder was das bedeutet. Also das wirklich zu begreifen, das hat auch eine Weile gedauert. Aber es hat halt so viel leichter gemacht, wenn man eben gesehen hat, dass eben Rollstuhlfahren doch viel mehr ist, als irgendwie ja durch den Park geschoben werden, sondern dass es wirklich selbstständig, aktiv und attraktiv und schnell sein kann.
Und wie war dann so vielleicht der ausschlaggebende Punkt oder war das ein Prozess, dass du das ja für dich besser verarbeiten konntest und jetzt auch da bist, wo du bist, oder?
Also es war natürlich ein Prozess. Am Anfang war es so, dass ich ja im Krankenhaus erstmal auch nur im Bett liegen durfte und deswegen war der Rollstuhl dann aber auch so eine Befreiung, weil im Bett liegen war halt richtig ätzend, konntest halt gar nichts machen und zu der Zeit irgendwie brauchte ich halt für alles Hilfe, weil ich ja mit einer gebrochenen Wirbelsäule sollte sich natürlich auch nicht bewegen. Und als ich dann endlich in den Rollstuhl durfte, war das so, dieser Rollstuhl ist mein Weg in die Freiheit. Und deswegen war das eigentlich schon relativ schnell total positiv. Der Rollstuhl war mein Freund und ich habe einfach es total spannend gefunden, mich damit auch auszuprobieren. Also sei es jetzt anfangs in der Klinik eben so Rollstuhltraining, wo man Kanten hoch und runter fährt, also wo man lernt, wie man so leichte kleine Barrieren sozusagen überwindet, fand ich halt schon total spannend. Und ich habe dann eigentlich immer, wenn das Training vorbei war, direkt weitergeübt als ich dann Kanten fahren konnte, wollte ich Treppen fahren lernen und habe diesen Rollstuhltrainer von der Klinik dann angequatscht und gesagt, kannst du mir das nicht nochmal zeigen, wie ich das mache? Und also ich war da total begeistert davon, einfach die Grenzen auszuloten und auszuprobieren. Ich habe zum Beispiel, es gibt so Kippstützen für Anfänger am Rollstuhl, dass man nicht nach hinten fallen kann. Und ich habe das dann geübt, dass ich sozusagen balancieren kann auf den Hinterrädern. Als ich das dann halbwegs konnte, habe ich die einfach heimlich abgeschraubt, habe die unterm Kissen versteckt in der Klinik und bin seitdem ohne diese Stützen durch die Klinik gefahren, was die Schwestern da gar nicht so cool fanden, weil eben wir immer so gesagt haben, ja, wenn du jetzt umfällst, dann müssen wir ja gucken, wir sind für dich verantwortlich. Und ja, ich habe das ignoriert, bin auch ein paar Mal umgefallen tatsächlich, aber fand das halt ganz, also wie gesagt, es war für mich einfach, ich war ja auch vorher schon Skateboarder, wenn auch ein sehr schlechter, dann war das für mich einfach so, auch wieder ein Stück Freiheit, auch wieder fallen zu können. und das sozusagen auch selber zu entscheiden, also dass ich probiere was und fall halt auch mal, aber ich stehe wieder auf und probiere es nochmal. Den Spirit hatte ich tatsächlich schon so von Anfang an und das war mir irgendwie auch ganz, ganz lieb und wichtig, dass ich mich da jetzt nicht selbst irgendwie zurückhalte, nur weil etwas passieren könnte.
Den Spirit braucht man fürs Skaten wahrscheinlich. Ich finde es schön, dass du sagst, der Rollstuhl war dein Freund und dein Weg in die Freiheit. Bei Lisa, bei dir war es, glaube ich, ein bisschen andersherum. Du hast erst Krücken genutzt und später den Rollstuhl für dich entdeckt. Kannst du das ein bisschen erklären, wie das für dich war?
Ja, im Prinzip wurde der Rollstuhl ja auch zu meinem Freund. Also durch die angeborene Querschnittlähmung, das ist Spina Bifida heißt das, konnte ich halt nie wirklich gut laufen. Aber ich konnte es halt so einigermaßen bis 14. Dann kamen die Krücken nach einer OP, weil die OP hat es quasi verschlimmbessert, das Laufen. Und die Krücken waren eigentlich immer das, was mich wirklich eingeschränkt hat, weil ich vorher gewohnt war, ohne zu laufen und meine Hände frei zu haben. Das hatte ich dann nicht mehr und deswegen war es mir halt ein großes Anliegen, die wieder loszuwerden, was aber nicht geklappt hat. Und dann ist mir irgendwann klar geworden, ja, Moment, also ein Rollstuhl könnte ja vielleicht auch die Lösung sein. Und das habe ich halt vorher immer so als Rückschritt gesehen, weil ich auch vorher hatte ich einen Rollstuhl für längere Strecken, habe ich aber nie benutzt oder so gut wie nie. Weil ich mich da immer irgendwie eingeschränkt gefühlt hatte, weil ich auch kein Rollstuhltraining hatte. Wenn man eben wie David einen Unfall hat, dann hat man eine Reha, in der lernt man dann den Umgang mit dem Rollstuhl. Das hatte ich halt nie, sondern es war halt so, hier guck mal, das ist ein Rollstuhl.
Was für dich erstmal nicht so in Frage kam.
Ja, also ich hatte halt, ich saß ein paar Mal im Rollstuhl nach OPs oder als ich mir ein Bein gebrochen habe oder so. Und also daher kannte ich den schon aus meinem Leben. Aber immer wann es ging, habe ich dann gesagt, ja, so jetzt aber nicht mehr. Und habe dadurch eben den Umgang gar nicht wirklich damit gelernt. Und dann ist es natürlich schon auch eine stärkere Einschränkung, als wenn du weißt, wie du eine Kante überwindest oder auch runterkommst, wie du dich effektiv selbst antreibst und nicht nach 2 Metern denkst, ich kann nicht mehr. Und abgesehen davon war es auch so, also wenn ich irgendwie im Krankenhaus war nach einer OP und dann den Rollstuhl hatte, da war alles super und das war halt so ein behüteter Rahmen. Aber wenn man dann wieder nach Hause kommt, dann gucken die Leute, was ist denn mit Lisa auf einmal? Und also das meiste waren schon echt Vorurteile, die wir jetzt zerstören wollen, die mich davon abgehalten haben und weniger der Rollstuhl an sich.
Okay. Wie seid ihr beide zum Skaten gekommen? Also ich glaube, ihr hattet auch Vorbilder damals und seid jetzt Vorbilder für andere? David?
Also bei mir war es so, dass ich halt in der Klinik ja schon eben erstmal Rollstuhlsport an sich kennengelernt habe. Das war aber eben die paralympischen Sportarten, also Rollstuhlbasketball, Rollstuhlrugby, Leichtathletik. Also das fand ich erstmal schon spannend und ich habe auch in der Klinik angefangen, Basketball zu spielen. Tatsächlich war es ein Kumpel von mir, der dann mir ein Video gezeigt hat von Aaron Fotheringham, der eben so der Rollstuhlskater ist. Und der hat halt einfach in den Videos einen Backflip gemacht und ist auf einem Rad durch den Skatepark gefahren. Und das hat mich halt begeistert, weil ich ja eben auch Skateboarder war, Freunde hatte, die skateboarden und mir auch immer schon gerne Skatevideos angeschaut habe. Und dann dachte ich mir so, ach krass, wenn das mit dem Rollstuhl geht, ja, dann gibt's ja eigentlich gar keine Limits so. Und dann war das sozusagen so ein bisschen für mich die Motivation, auch den Rollstuhl noch mehr auszuprobieren, also auch über diese alltäglichen Hürden hinaus. Und ich habe tatsächlich, als ich dann in der Klinik noch gelernt habe, vom Boden wieder in den Rollstuhl zu kommen. Also auch das muss man ja alles erstmal wieder lernen. Ne? Wenn die Beine nicht funktionieren zum Aufstehen, dann musst du das ja irgendwie kompensieren. Und als ich das geschafft habe, also als ich wirklich wieder selbstständig vom Boden in den Rollstuhl kam, habe ich gesagt, okay, jetzt ist es ja egal, jetzt kann ich ja auch hinfallen und kann wieder in den Rollstuhl klettern. Und an dem Tag bin ich direkt in den Skatepark, der dann in der Nähe der Klinik war, gefahren, habe das ausprobiert.
Bei dir, Lisa, wie war das? Ihr seid ja verheiratet. Habt ihr euch darüber kennengelernt, über Skaten oder wie bist du zum Skaten gekommen?
Ja, genau. Also ich habe ja mich erst mit 26 für den Rollstuhl entschieden. Das war während einer 3-wöchigen Reha, wo ich eigentlich das Gehen weiter trainieren wollte und habe dann während dieser Zeit wurde nochmal auf mich eingewirkt, doch den Rollstuhl für längere Strecken als Möglichkeit in Erwägung zu ziehen, was ich ja dann auch gemacht habe. Und also eigentlich war der Plan, ich nutze den, wenn ich in der Unibibliothek bin und zum Einkaufen. Mittlerweile nutze ich ihn nur noch und weil ich einfach gemerkt habe, dass es wie viel Freiheit einem das gibt. Also selbst in der Wohnung irgendwie einen Teller Suppe irgendwie von der Küche ins Wohnzimmer zu bringen, ohne dass alles auf dem Boden landet. Genau, kurz nach dieser Reha habe ich dann mich daran erinnert, dass ein Kumpel von mir ein paar Monate vorher mal auf Facebook was gepostet hat von eben auch Aaron Fotheringham. Also der Kumpel ist einfach Skateboarder und das habe ich mir damals angeguckt und dachte, ja cool, und habe es dann dabei belassen. Und dachte mir, also cool, weil der Typ, also Aaron Fotheringham, eben auch Spina Bifida hat. Ich habe das aber noch gar nicht so auf mich bezogen, so von wegen, das könnte ja auch ich sein. Und erst als ich dann wirklich gesagt habe, ja, vielleicht nutze ich den Rollstuhl doch im Alltag, habe ich mich daran wieder erinnert und ein bisschen recherchiert und dann gesehen, dass es ein paar Wochen später einen Workshop gibt und den hat David geleitet. Und so haben wir uns kennengelernt.
Sit and Skate, euer Business, eure Workshops, was macht ihr da genau, was ist eure Mission?
Also bei Sit and Skate ist eben unser Motto Destroying Stereotypes, also Vorurteile zerstören. Das ist genau das, was wir tun. Also wir vorrangig machen wir weiterhin unsere Rollstuhl-Workshops, so im Prinzip mehr oder weniger wie damals, wo ich David kennengelernt habe. Es hat sich ein bisschen weiterentwickelt, dass eben auch die Arbeit mit den Eltern noch ein bisschen mehr Raum bekommt, dass ich eben als Mensch, der eben mit einer Behinderung aufgewachsen ist und deswegen weiß, wie es auch ist, so ein Kind mit Behinderung zu sein, dass ich mit denen einfach reden kann, dass sie, wenn sie sich Sorgen machen, dass ihr Kind vielleicht später nicht selbstständig sein kann oder nicht Auto fahren kann oder nicht den Traumjob machen kann, die können halt mit mir reden und sehen dann quasi so ein bisschen, haben so eine Aussicht irgendwie für ihr Kind, und das ist, glaube ich, auch sehr, sehr wertvoll für die. Und abgesehen von den Workshops ist uns aber auch sehr wichtig, dass wir eben vorurteilzerstörende Bilder produzieren. Wir sind Social Media aktiv, um einfach zu zeigen, die Vorurteile, die auch wir ja hatten von Rollstuhlnutzung, dass sie einfach totaler Blödsinn sind.
Und ihr spracht gerade davon, dass ihr selber auch irgendwie Vorurteile hattet, was Rollstuhl und Rollstuhlfahren angeht. Was sind so die Vorurteile mit den Menschen, die ihr trainiert, zu kämpfen haben?
Also Rollstuhlfahrer haben wir ja in der Gesellschaft vor allem, also ich sag mal, das Grundproblem ist so ein bisschen diese geringe Erwartungshaltung. Also dass, wenn man jetzt einen Rollstuhlfahrer sieht, dass man vielleicht, man kann natürlich nicht alle über einen Kamm scheren, kann man ja nie, aber es ist schon so Konsens, auch natürlich durch das Bild, was durch die Medien vertreten wird und was einfach so auch durch Vorurteile eben einfach gestärkt wird, dass man denkt, oh, der Arme, er hat so schwer im Leben und der braucht Hilfe. Und deswegen ist halt, also diese Erwartungshaltung, dass der ja eigentlich gar nicht so ein tolles Leben haben kann, dass der hilflos ist. So, das sorgt halt wiederum dafür, dass du viel Diskriminierung im täglichen Leben erfährst. Also es fängt halt damit an, dass halt einfach die Leute das ja auch widerspiegeln. Und dann aber auch, dass wenn jetzt zum Beispiel irgendwo was gebaut wird oder was geplant wird, ein Angebot gemacht wird, sei es jetzt Sport oder eben einfach auch ein Gebäude, dann wird einfach aufgrund dieser geringen Erwartungshaltung auch der Rollstuhlfahrer nicht mitgedacht, weil man denkt ja nicht, dass das für den relevant ist, sozusagen. Und das, deswegen glauben wir, dass wir halt einfach, wenn wir zeigen, dass sozusagen sehr abgefahrene, also dass Rollstuhlfahrer sehr abgefahrene Sachen machen, dass man das dadurch aufbricht. Und natürlich heißt das nicht, dass jeder Rollstuhlfahrer jetzt Treppen fahren kann oder skaten kann. Aber es zeigt auf jeden Fall das Gegenteil, so von wegen, das ist genau das Gegenteil zu dieser geringen Erwartungshaltung, sondern und somit hoffen wir, dass eben die Leute anfangen zu verstehen, dass es eben genauso individuell unterschiedlich sein kann wie bei jedem anderen.
Also deswegen, das sind ja nicht nur Vorteile, mit denen unsere Teilnehmer konfrontiert werden, sondern das kennen wir selber auch, dass man irgendwo steht, auf ein Handy guckt und jemand fragt, kann ich Ihnen helfen? Und du fragst dich erstmal so, wobei? Also dass einfach Leute irgendwie das Gefühl haben, oh, da ist ein Mensch mit Behinderung, da kann ich jetzt meine gute Tat des Tages vollbringen. Und das aber auch oft eher aus egoistischen Motiven, was denen aber gar nicht bewusst ist. Und wenn du denen dann das widerspiegelst, indem du sagst, nee, wieso, ich komme noch klar, dass sie dann auch oft irgendwie sich angegriffen fühlen. Und ich glaube, da braucht es so ein generelles Umdenken in der Gesellschaft.
Normalität da reinzubringen.
Genau, also man merkt es ja auch, wie unbeholfen die Leute sind. Also gerade eben im Hotel beim Frühstück, wollen Sie diesen Tisch oder lieber den? Ah nee, wir machen das lieber so und kann ich Ihnen das noch und dies und sollen wir das so? Und du denkst dir nur so, ganz ruhig, entspannt euch, wir setzen uns hier hin, wir können unseren Teller selber auf die andere Seite stellen, alles easy. Und ja, da merkt man einfach, dass wir auch einfach unsere Generation nicht damit aufgewachsen ist. Inklusion ist, also selbst jetzt die Generation hat das ja noch nicht so wirklich, dass sie wirklich gemeinsam zur Schule gehen. Sondern es gibt leider noch sehr, sehr viele, die auf Förderschulen beschult werden. Aber ich glaube, das ist wirklich, sollte das Ziel sein, dass wir einfach von klein auf das gewohnt sind, dass es eben verschiedenste Menschen gibt, dass es welche gibt mit verschiedenen Hautfarben. Manche, die können nicht hören, andere können nicht laufen, die anderen können dies nicht, die können das nicht und dass es aber einfach normal ist. Ich glaube, das würde definitiv für eine größere Entspannung und Normalität sorgen.
Hm. Daran arbeitet ihr ja auch. Ihr bietet ja auch Workshops an für nicht gehbehinderte Menschen. Könnt ihr dazu so ein bisschen mehr erzählen? Also wie TeilnehmerInnen darauf reagieren?
Ja, also es jetzt schon so, dass wir unsere Angebote immer so machen, dass wir eigentlich auch, also es richtet sich zwar eher meistens an RollstuhlfahrerInnen, aber wir haben immer Rollstühle dabei und gerade in den Skateparks haben wir natürlich auch viele Kids, die das ausprobieren. Wir gehen aber auch mal in Schulen, wo dann natürlich weniger Kinder mit sind, die das wirklich einen Rollstuhl brauchen und die sollen dann eben mal einfach so einen Rollstuhl ausprobieren. Und einfach auch mal erfahren, dass eben ein Rollstuhl auch echt Spaß machen kann. Weil ich glaube, das ist auch schon für die Annahme oder für das Verständnis auch zum Beispiel bei Kindern, dass man eben sagt, ey, das Kind im Rollstuhl, das kann ja auch mit uns spielen. Weil, ne, also das ist auch so ein Ding, das gerade, das merken wir an den Schulen ganz häufig, dass relativ früh diese Vorurteile schon so in den Köpfen auch der Kinder drin sind, dass das eben auch schon dieses Zusammenspielen hemmt, weil man sich eben gar nicht, also die Kinder können sich dann oft gar nicht vorstellen, ja, wie soll denn das Kind im Rollstuhl mit uns spielen? Dass wir diese Erwartungshaltung schon echt früh auch dann da drin. Und wenn die dann einfach so mitbekommen, ey, der Rollstuhl kann richtig Spaß machen, guck mal, wir können ja auch die gleichen Spiele spielen, also gerade bei Jüngeren machen wir dann so, dass wir so Spiele spielen, die sie auch kennen, ne, die sie auch vielleicht im Sportunterricht oder auf dem Schulhof spielen und das dann einfach mit Rollstuhlen. Dann sind die auch erstmal so, ja, wie soll das denn gehen? Und dann zeigt man denen das und dann merken die, ah, cool, geht. Und ne, das am Ende des Tages wollen die ganz oft dann eigentlich auch die Rollstühle direkt behalten. Das ist eher so schwer, die ja wieder rauszubekommen. Und dann ist immer, ah, ich weiß das, was ich mir zu Weihnachten wünsche, ein Rollstuhl. Und das finden wir super, weil wir eben auch da wieder dieses so dieses Narrativ, was irgendwie vorherrscht, so, das darfst du nicht, oh Gott, darfst dich doch nicht in den Rollstuhl setzen, das ist voll unfair, weil du kannst ja wieder aufstehen. So, nö, du darfst es und du darfst damit Spaß haben. Und wir finden es gut, wenn du Spaß hast.
Und sagt es Safe Space, gibt es im Skatepark vielleicht auch mal Probleme mit Nicht-Rollstuhlfahrenden?
Also eigentlich sind die also ich würde sagen, die Skate-Szene an sich ist schon so sehr open-minded und supportet das. Es gab immer mal wieder Probleme mit einzelnen Skateparks oder mit, also die einfach so, weil die Regeln dann halt teilweise auch einfach sehr strikt genommen wurden. Also das, gerade so die Anfangszeit, als ich angefangen habe, da wurde ich in Skatehallen nicht reingelassen oder auch rausgeschmissen aus Skateparks, weil die ja gesagt haben, dass du darfst ja halt mit Rollstuhl nicht fahren. Das ist kein geeignetes Sportgerät in dem Sinne. Und da sind wir Deutschen, glaube ich, aber einfach so ein bisschen TÜV vorbelastet. Es muss alles seine Regeln haben und die musst du einhalten. Gerade erst gab es wieder, also lange Zeit war das eigentlich gar nicht so ein Problem und haben auch lange nichts mehr gehört von Leuten, die irgendwie aus Skateparks geschmissen wurden. Und jetzt vor kurzem gab es aber ein Mädel, was auch mit uns geskatet ist und dann in ihrer Heimatstadt in Freiburg aus dem Skatepark geschmissen wurde. Und da haben wir auch so, wow, also das lange Zeit haben wir gedacht, dass diese Regeln sozusagen für Skateparks, die immer an den Skateparks auch stehen, gar nicht so eng mehr gesehen werden. Aber in dem Fall war es halt so, ja, da steht nichts von Rollstuhl, also darfst du hier nicht sein.
Und das ist ja vor allem deswegen, war das überraschend, weil der Trend eher andersrum, also in die andere Richtung geht und wir immer öfter gefragt werden, könnt ihr mal über die Skateparkplanung gucken und wir wollen, dass das inklusiv ist und wir wollen, dass das für Rollstuhlfahrer geeignet ist. Und deswegen dachten wir eigentlich so, das ist schon überall angekommen, aber offenbar in Freiburg nicht.
Lisa, du bist ja der kreative Kopf bei euch, betreust den Content oder bist Content Creator, machst die Videos, Ich habe gesehen, dass ihr ja auch coole Skate-Videos postet. Wo findet man euch noch so auf Social Media?
Genau, also ich mache vor allem die YouTube-Videos. Das heißt, auf YouTube sind wir als Sit & Skate. Und David kümmert sich um Instagram und Facebook. Und theoretisch sind wir auch auf Twitter, aber eigentlich nicht wirklich.
Ja, also eher noch sind wir jetzt neuerdings auch auf TikTok.
Ach so, stimmt, genau.
Das ist vor allen Dingen für die Jünger, also gerade wenn wir so an Schulen oder so sind, dann ist immer schon, oh, ihr seid auf TikTok, voll cool. Und ich bin so, naja, aber ich habe es noch nicht so ganz verstanden. Also ich glaube, wir machen es noch nicht so richtig gut. Aber wir sind da auf jeden Fall zu finden und man kann mit uns auch natürlich auf all den Plattformen auch kommunizieren.
Wie finanziert ihr Sit & Skate? Also könnt ihr davon leben?
Also ja, das war so ein Prozess. Angefangen haben die ganzen Skate-Workshops erst ehrenamtlich mit dem Roche-Sportverband. Dann wurde die Nachfrage so groß, dass ich gesagt habe, boah, allein ehrenamtlich schaffe ich das nicht mehr mit so Montag bis Freitag 40-Stunden-Woche und dann am Wochenende 2 Workshops geben.
Ich habe dann noch studiert in der Zeit.
Und dann habe ich mich zuerst freiberuflich einfach so als Trainer sozusagen selbstständig gemacht und habe angefangen auch so ja auch quasi Workshops gegen Rechnungen sozusagen zu machen. Irgendwann haben wir dann, also als Lisa dann auch mit dem Studium fertig war, hat sie es ja auch freiberuflich gemacht und haben aber dann festgestellt, ist ja doof, weil jetzt stellt entweder David oder Lisa die Rechnung und wir machen das aber ja zusammen. Das war eigentlich so ein bisschen die
Geburtsstunde von Sit & Skate.
Genau, und das war dann 2016 und seitdem machen wir eigentlich alle Projekte zusammen und dann haben wir aber festgestellt, für uns ist das ja gar kein, also wir haben da jetzt gar keinen großen wirtschaftlichen Gedanken. Ja, okay, es wäre schön, wenn wir unsere Miete bezahlen können, was wir essen kaufen können, aber eigentlich wollen wir das ja aus ideologischen Gründen machen oder aus ideellen und deswegen war der Schritt in die Gemeinnützigkeit jetzt eben
vor einem Jahr.
Genau, vor einem Jahr tatsächlich erst, aber eben auch ganz wichtiger und auch richtiger Step für uns, so dass wir jetzt eben an einem Sozialunternehmen mit angedockt sind, die uns da unterstützen und über die wir jetzt eben auch die Gemeinnützigkeit haben und unsere Projekte eben über Förderungen und Spenden finanzieren können und so auch hoffen, dass wir das eben auch ja nachhaltig vor allen Dingen gestalten können. Also dass wir nicht mehr so von Auftrag zu Auftrag irgendwie ums Überleben kämpfen müssen, sondern dass wir einfach sagen können, hey, wir haben jetzt diese Angebote und die lassen wir jetzt für 1, 2, 3 Jahre irgendwie fördern. Ja, suchen da natürlich auch immer noch Unterstützung.
Auf der Website kann man direkt spenden, ne?
Genau. Also, genau, man kann gerne spenden, da freuen wir uns natürlich sehr drüber. Also kümmern uns natürlich auf
www.sitandskate.de.
Ich hoffe, ihr könnt viele Menschen da draußen motivieren mitzumachen und ja auch Awareness zu schaffen. Danke, dass ihr bei uns wart und ich wünsche euch das Allerbeste und vor allem für Sit & Skate.
Ja, vielen Dank.